Ja, Zeichen seiner Liebe, die sehen wir oft gar nicht so. Und deshalb hat mich ein Artikel angesprochen und ein Thema, was eigentlich in meine ganz andere Richtung nochmal geht, nämlich No Future, Fragezeichen habe ich das genannt, keine Zukunft. Zukunftsfragen, was bringt die Zukunft? Und ich bin darauf gekommen, über dieses Thema mir Gedanken zu machen, weil ich einen Artikel gelesen habe von einem Pastor, Ralf Richter, der in Grillingen arbeitet, immer wieder diesen Rundbrief von Grillingen verschickt, und er hatte genau dieses Thema, Zukunftsfragen, was bringt die Zukunft? Und dieser Artikel hat mich sehr angesprochen, ist zum Teil auch Grundlage dessen, was ich heute sagen werde. Und ich habe wirklich selber auch persönlich den Eindruck, dass die Zukunftsfragen heute ganz aktuell sind und uns in vieler Hinsicht beschäftigen. Dabei denke ich an die Diskussion um die Klimakrise. Da geht es wirklich immer wieder um die Zukunft. Was tun wir? Ich denke an die Diskussion über die Ukraine-Krieg. Wann endet das endlich? Ich denke an die Diskussion über die künstliche Intelligenz. Was bringt das? Was verändert sich denn in der Zukunft? Und nicht ganz selten wird auch in normalen Medien davon berichtet, dass wir eine apokalyptische Entwicklung haben. Das heißt, das Thema Apokalypse wird auch da in den Mund genommen. Und viele unserer Zeitgenossen sehen die Zukunft recht düster. Die sehen nichts mehr von den Zeichen Gottes Liebe. Und durch alle möglichen Maßnahmen will man dann das Ruder noch rumreißen. Und ich denke, diese Themen und diese Fragen machen auch vor uns als Christen, vor uns als Gemeinde nicht Halt. Manche sehen in dieser Entwicklung ein Zeichen der Endzeit, dass Jesus bald wiederkommen wird. Manche wünschen sich das sogar, dass es bald geschieht. Es gibt da viel unterschiedliche Meinungen. Und ich habe mich gefragt, was sagt eigentlich die Bibel dazu, zu diesen Zukunftsfragen? Es gibt vieles und ich möchte heute so ein paar Sachen herausnehmen. Wie sieht biblische Prophetie aus? Was sollen wir tun? Was sollen wir vielleicht lassen? Aber ich möchte euch nochmal diesen Einstieg von diesem Artikel dazu vorlesen. Was Jesus über die Zukunft zu sagen hat, ist alles andere als rosig. In Lukas 21, Vers 6, diesen Text werde ich zum Teil noch im Zusammenhang lesen, sagt Jesus, es kommt die Zeit, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles, was ihr seht, wird zerstört werden. Und Jesus sollte Recht behalten. Er sprach nämlich damals über den steinernen Tempel, den der Vasallenkönig Herodes auch als Denkmal seiner Durchsetzungskraft errichtete bzw. erneuern hatte lassen in Jerusalem, den sogenannten Herodianischen Tempel. Der wurde wirklich komplett zerstört, so wie Jesus es gesagt hat. Und dann schreibt er hier weiter, die Zuhörer Jesu stellten die falsche Frage. Lehrer, wann wird das sein? Die Frage entlarvt die Zuhörer in ihrem die Zukunft planen wollen. Und das ist das Gefährliche. Zu wissen, ich habe noch viel oder wenig Zeit, bevor dies oder das geschehen wird. Diese Frage entpuppt sich als Falle. Ich kann auch meine Pläne verfolgen, eigene Pläne schmieden. Das steckt dahinter. Ich fürchte, nicht nur die Zeitgenossen Jesu denken so. Ich fürchte, auch unter uns herrscht die Meinung, dass das Wissen um die Zukunft uns Zeit verschafft. Ist das wirklich so? Zeit für was? Sterndeuter und Straßenkleber sind sich nicht unähnlich. Beide wollen Zukunft gestaltbar und planbar machen. Beide wissen bzw. geben vor zu wissen, was auf die Menschheit zukommen wird. Die einen, die Sterndeuter, blicken ins Weltall. Die anderen auf die Klimawende. Immer steht aber die Bewältigung düsterer Zukunftsprognosen im Vordergrund. Biblische Prophetie sieht anders aus. Erschreckt's nicht, sagt Jesus. Der Blick in die Zukunft soll gerade keinen Zukunftsschock auslösen. Und ich möchte euch jetzt zumuten, einen Text anzuhören, den Jesus gesagt hat in diesem Lukas Kapitel 21, wo es wirklich um die Zukunft geht. Ein nicht ganz einfacher Text. Ich lese Ihnen Verse daraus nach der Genfer Übersetzung. Dieses ganze Kapitel, da geht es um die Zukunft. Und ich kann nicht alles vorlesen, es wäre zu Hause mal interessant, das zu lesen, was Jesus da im Blick auf die Zukunft sagt. Ich möchte mal einige Verse jetzt euch zumuten und vorlesen. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen, dass es soweit ist? Gebt Acht, sagt Jesus, lasst euch nicht irreführen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin's, und werden verkündigen, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene furchtbaren Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu all dem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen, wird euch verfolgen, man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen, man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man tun, um meines Namens willen an euch. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Und meint nicht, ihr müsst euch zurechtlegen, was ihr euch verteidigen könnt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch verraten und manchen von euch wird getötet. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, denn ihr werdet das Leben gewinnen. Diese Endzeitrede Jesu geht noch viel weiter und es ist interessant, vielleicht mal zu Hause sie zu lesen. Ich möchte da Schluss machen an der Stelle und so ein bisschen beleuchten, was Jesus hier sagt oder was mir da wichtig geworden ist. Das hört sich an diesem letzten Vers, Vers 19, so nach Durchhalteparole an. Seid standhaft. Aber wie sollen wir das schaffen? Wieso sollen wir durchhalten können in dieser Zeit? Der Blick in die Zukunft soll nämlich kein Zukunftsschock oder Zukunftsangst auslösen, weil wir als Christen wissen, dass ein göttlicher Plan das Weltgeschehen durchwaltet. Gott ist der Herr der Geschichte, trotz aller menschlichen Irrwege, Umwege und Versagen und Schuld. Heinemann hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Die Bibel bezeugt in vielen Geschichten, dass Gott Herr der Geschichte ist. Im Moment lesen wir in den Tageslese gerade die Geschichte, die spannenden Geschichten von Jakob und Josef und was da alles so passiert. Und da ist so viel menschlicher Irrtum, so viel Willkür, so viel Schuld. Und trotzdem merkt man, dass hinter allem Gott steht und Gott die Geschichte dieser Menschen und dieser Welt in seiner Hand hält. Und interessant fand ich, dass Ralf Richter dann in seinem Artikel sagt, das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir ja ganz oft sprechen, spricht nur an einer Stelle von der Zukunft, nämlich im Futur. Da heißt es nämlich im Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der Horizont oder die Zukunft, auf dem Christen und eigentlich alle Menschen hinleben. Auf diese Zukunft bewegen wir uns zu. Und bevor das geschieht, bevor Jesus wiederkommt oder wir ihm begegnen, sagt also der Bibeltext, dass noch vieles schreckliche Dinge passieren werden. Alles, was wir im Moment erleben, Kriege, Katastrophen, Krankheiten, sogar kosmische Ausmaßes werden hier beschrieben, Katastrophen. Und es wird beschrieben, dass die Kirche, die Gemeinde besonders unter Druck geraten wird und Kinder Gottes vor Gericht kommen und sogar Familien in der Familie Verrat ist von Christen und Nichtchristen. All das beschreibt Jesus hier sehr deutlich. Und deshalb stellt sich für die Zukunft eigentlich nur eine wichtige Frage. So beschreibt er es in dem Artikel und das ist mir auch wichtig geworden. Es gibt nur eine wichtige Zukunftsfrage. Werde ich vor dem Gericht Christi oder vor dem Urteil Christi bestehen können? Werde ich vor Jesus, vor dem Urteil Christi bestehen können? Das ist die biblische Zukunftsfrage. Und diese Zukunftsfrage lässt sich halt nicht mit allen möglichen äußeren Aktivitäten klären oder Sicherheiten. Ich denke an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Jesus macht das ein paar Kapitel vor unserem Text deutlich. Der wollte seine Zukunft sichern. In den Scheunen, in dem, was er geplant hatte. Er dachte, jetzt habe ich die Zukunft im Griff. Niemand, auch nicht der Wohlhabendste, hat den kommenden Tag oder die kommende Nacht in seiner Hand. Du nah, sagt Jesus, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. ja, wie ernüchternd im Blick auf die Zukunft. Wir haben es nicht in der Hand. Da ist nichts mit Zukunftsplanung. Und jemand fragt sich, was heißt das nun für uns? Sollen wir gar nicht planen? Sollen wir keine Scheunen bauen? Sollen wir keine Konten eröffnen? Sollen wir keinen Kalender führen? Kein Klima retten? Sollen wir einfach so in den Tag hineinleben? Das ist ja sowieso nicht, vielleicht sind wir ja morgen schon tot. Nein, ich glaube, das wäre die falsche Konsequenz. So hat Jesus selbst nicht gelebt. Jesus lebte nicht hippie-like, einfach in den Tag hinein. Sein Leben war erfüllt, danach zu fragen, was ist Gottes Wille? Wie soll ich mein Leben führen in dem Heilsplan Gottes? Jesus hat sein Leben, seine Lebensaufgabe darin gesehen, die alttestamentlichen Schriften, den Heilsplan Gottes zu erfüllen. Und dabei hat er nicht allen Wünschen und allem nachgegeben, was in ihn herangetragen wurde. Nein, selbst im Garten Gethsemane betete er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich habe mich gefragt, was heißt das für uns? Ralf Richter schreibt in seinem Artikel, christliches Leben hat einen Bezugspunkt, nämlich das Kommen der Königsherrschaft Gottes oder das Kommen des Reiches Gottes. Und das ist nämlich interessanterweise die erste Bitte im Vaterunser. Dein Reich komme. Das ist die einzige Bitte im Blick auf die Zukunft. Dein Reich komme. Und danach gleich die zweite Bitte. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das ist die Perspektive, in der wir Leben gestalten können, auch im Blick auf die Zukunftsfrage, die ich gestellt habe. Und da gibt es natürlich jetzt viele Aspekte, wie man jetzt überlegen könnte, was heißt das, dein Reich komme? Wie kann man auf das Gottesreich hin leben? Und mir sind drei Aspekte nochmal wichtig geworden, die vielleicht gar nichts Neues sind, aber mir persönlich nochmal ganz wichtig waren. Drei Aspekte, wie wir für Jesus leben können, im Blick auf die Zukunft, in seinem Willen leben können. Das erste ist, sein Zeuge sein. Das spricht Jesus auch hier in den Endzeitreden an. Und das ist der Missionsbefehl. Jesu Aufforderung ist, sein Zeuge zu sein, auch im Blick auf die Zukunftsfragen in dieser Zeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so werde ich alles andere zufallen. Heißt es in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 33. Und ich finde es immer interessant, in Zeitschriften so über Zukunft zu lesen. Und dann fand ich einen Artikel von einem Dekan, Klaus Schlicker, der wird immer wieder gefragt, was ist die Zukunft der Kirche? Und er beantwortet die Frage, die Zukunft der Kirche, Doppelpunkt, Jesus Christus. Und er sagt, ich habe eigentlich manchmal gar keine Lust mehr, wenn ich immer wieder eingeladen werde, zu Impulsen, zu Referaten, was zu sagen über die Zukunft der Kirche, Zukunft der Gemeinde. Er sagt, da fällt mir eigentlich gar nichts Originelles mehr ein. Und dann schreibt er aber, sagt er Folgendes. Aus seiner Sicht, und das fand ich sehr unterstreichenswert, hat die Kirche oder die Gemeinde in Zukunft zwei Aufgaben. Den dreieinigen Gott zu ehren und Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Das ist das Wesentliche. Und wir wissen es eigentlich. Und dann sagt er, mich beschäftigt eigentlich immer die Frage, was blockiert uns eigentlich bei diesem Auftrag? Warum gelingt es oft nicht? Ich glaube, wir sollten über unsere Blockaden nachdenken und auch sprechen. Oder soll ich sagen, über unsere Sünden? Aber das ist natürlich nicht hip, schreibt er. Trotzdem, als ich ein junger Christ war und Sehnsucht hatte, danach im Glauben zu wachsen, bekam ich einen seltsamen Rat. Bete darum, dass Gott dir deine Sünden zeigt, auch deine Verborgenen. Okay, das war nicht gerade das, was ich hören wollte, schreibt er. Aber die Folgen waren sehr wirksam. Später bin ich auf einen Bibelvers aus den Sprüchen gestoßen. Den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und eines meiner wichtigsten Stoßgebete ist bis heute geblieben. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mich, Sünder. Können wir als Christen, als Gemeinde so beten? Er schreibt, ich bin davon überzeugt, solche Gebete wird Gott hören. Er liebt demütige, gehorsame und betende Christenheit. Dass wir als Christen nicht die moralische Elite der Gesellschaft sind, sondern ein Haufen begnadigter Sünder, das ist ja nichts Schlechtes. Wir können Ehrlichkeit vorleben. Ja, wir machen auch Fehler, aber wir leben im Glauben an Jesus von der Vergebung. Und das macht mutig und hoffnungsvoll, trotz aller Probleme und ungelösten Fragen. Nein, es liegt nicht an uns, die Welt zu retten, sondern wir verkündigen den Retter. Wir erfahren sein Wirken. Er lässt uns glauben und hoffen und lieben. Wir vertrauen Jesus. Ja, das ist eigentlich nichts Neues, schreibt er, aber ich weiß tatsächlich nichts Besseres. Mit Jesus im Zentrum wird die Kirche die Gemeinde leben, heute und in Zukunft. Ja, ich dachte, das ist eigentlich das, was wir als Christen für die Zukunft sagen können. Wir wollen diesen Auftrag sehen. Nicht wir können die Zukunft in der Hand halten, wir können nicht die Welt retten, aber wir können von einem Retter weitersagen in unserer Zeit, in unserer Umgebung, wo so viel Hoffnungslosigkeit ist, so viel Not, haben wir eine Botschaft. Und der zweite Aspekt, der mir noch wichtig wurde, lesen in der Bibel. Dass wir immer wieder im Original in der Bibel nachlesen. Es ist interessant, viele kennen vielleicht Dr. Klaus Douglas, der hat ganz viel im Rahmen von Willow Creek über neue Gottesdienstformen und was wichtig ist für Gemeinden, ganz viel bewegt und war sehr aktiv. Und er wurde auch gefragt, was er wichtig finde für die Zukunft der Kirche, für uns als Christen. Und er sagt, wenn die Christenheit in Europa die nächsten Jahrzehnte überleben möchte, müssen wir wieder lernen, in der Bibel zu lesen. Und er schreibt, wieso ist das so wichtig? Ganz einfach, weil wir Gottes Stimme und Herzschlag nirgendwo besser vernehmen als im Wort der Bibel. Sie ist die Quelle, an der wir die Leute wieder zurückführen müssen. Und er sagt, es reicht eigentlich nicht, wenn man eine Auslegung nur sonntags hört, sondern es ist wichtig, dass wir Leuten wieder schmackhaft machen. Es lohnt sich, auch in der Woche in der Bibel zu lesen, in einem Hauskreis in der Bibel zu lesen. Wir sollten die Leute wieder dahin zurückführen, dass sie das Lesen der Bibel wirklich persönlich praktizieren, weil sie merken, das ist die Quelle, das ist das, was ich brauche für die Zukunft. Wenn wir es nicht schaffen, sagt er, Menschen zurück an die Quelle zu führen und ihnen das Lesen der Bibel teuer und schmackhaft zu machen, sehe ich kommen, dass die Kirche, die Gemeinde in ihrer Wurzel verdorrt. Das war mein zweiter Aspekt, wo ich es ganz praktisch finde. Lasst euch Mut machen, wieder in der Bibel selbst zu lesen und zu forschen. Und das dritte und letzte möchte ich nochmal auf den Text zurückkommen, der ja sehr herausfordernd ist, diese Endzeitrede Jesu. Als er diese Endzeitrede fast komplett beendet hat, gibt er noch ein paar Tipps, was für ihn wichtig wäre, damals für die Menschen und das ist für uns genauso wichtig. Ich lese nochmal aus Lukas 21, Vers 34 bis 36, Mahnung zur Wachsamkeit. Da sagt Jesus am Ende dieser Rede, wo es um die Zukunft geht, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von dem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn redet. Das sind Jesu Worte am Ende seiner Rede. Und ich denke, die sind heute genauso aktuell. Er sagt, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben, vor übermäßigem Weingenuss. Da muss jeder jetzt selber denken, wo ist bei ihm da das, was ihn vielleicht ablenkt, was ihn süchtig macht, was nicht zu einem Leben als Christen passt. Hier war es offensichtlich schon damals der Weingenuss und dieses ausschweifende Leben. Wir sollten überlegen, wo liegen unsere Versuchungen, wo liegen unsere Schwachpunkte, unsere blinden Flecken, wo wir einfach aufpassen müssen in dieser Zeit. Und das Zweite fand ich noch viel herausfordernder, noch wichtig jetzt auch für mich. Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Ich denke, es ist immer wieder ein Kampf, Sorgen wirklich loszulassen. Und das ist auch eine große Gefahr, gerade im Blick auf die Zukunftsfragen. Wie schnell lassen wir uns da anstecken und mitbestimmen von dem, was allgemein so an düsterer Prognose da ist. Und ich merke das selber im Gespräch mit Kollegen und so, wie schnell sagt man, ja, ist ja alles wirklich furchtbar und wie soll das alles enden und vergisst, dass wir doch eine andere Perspektive noch haben. Wie können wir da den Unterschied machen? Jesus sagt es hier sehr deutlich und auch in der Bergpredigt, wir sollen unsere Sorgen abgeben bei ihm. Ich lese mal ein paar Verse aus der Bergpredigt. Da sagt er, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und später, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was ihr essen, was trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder neu sagen. Ich muss es mir immer wieder sagen, dass wir wirklich die Chance haben, abzugeben, Sorgen loszulassen. Jesus fordert uns dazu auf. Ja, wir haben, ich komme zum Schluss, No Future, Fragezeichen. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Wir haben eine Zukunft als Christen und wir haben auch für Zukunftsfragen Antworten. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, was mir ganz wichtig war. Als Christen wissen wir, dass Jesus der Herr der Geschichte ist, der Weltgeschichte, auch unserer persönlichen Geschichte. Und Zukunft ist deshalb aber für uns nicht planbar und nicht gestaltbar, wie es gerne die Straßenkleber vielleicht hätten und die Sterndeuter. Nein, die Zukunft entzieht sich unseren Spekulationen. Und es entzieht sich aus unseren Spekulationen, wann Jesus wiederkommt. Wir können Dinge beobachten und wir wissen ja selber nicht, wann die Frage für uns aktuell wird, dass wir vor ihm stehen werden. Es kann sein, dass es schon morgen ist, weil wir gar nicht mehr leben. Es kann sein, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht. Es wäre Spekulation. Und deshalb finde ich diese Zukunftsfrage, die ihr hier stellt, ist schon die wichtigste. Werde ich vor dem Urteil Christi bestehen können, wenn dieser Zeitpunkt kommt? Und das Gute ist, auf diese Grundsatzfrage, wo ist mein letzter Zettel? Na, fehlt mir ein Zettel. Doch hier. Also wenn wir an Jesus glauben, ist eigentlich diese Zukunftsfrage grundsätzlich doch eigentlich gelöst, habe ich nochmal gedacht. Mir fiel dazu ein Vers ein aus Johannes 5, Vers 24, wo Jesus selbst sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist erstmal diese Grundantwort auf diese Frage nach der Zukunft, nach dem Bestehen vor dem Gericht Gottes. Es gibt so ein ganz altes Lied, das manche vielleicht noch kennen, die Älteren. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde dann gehen. Aber in dieser Zwischenzeit sind wir halt jetzt gefordert, als Kinder Gottes unterwegs zu sein und wir wollen diese Zukunftsfragen hören und sehen und wir wollen diese Tipps, die ich gegeben habe, denke ich, beachten. Sein Zeuge sein. Es liegt nicht an uns, die Welt zu retten, das können wir nicht, aber wir können den Retter verkündigen. Wir wollen in der Bibel lesen, weil sie die Quelle ist, die uns wirklich mit Jesus verbindet, mit Gott verbindet und uns Antwort gibt auf die Fragen der Menschheit. Und Jesus mahnt uns am Ende seiner Rede zur Wachsamkeit und insbesondere zum Gebet und zum Ablegen der Sorgen. Bleibt im Gebet. Als ein Haufen begnadigter Sünder sollen wir täglich nur auf ihn und seine Barmherzigkeit blicken. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Lasst uns deshalb im Anblick all dieser Fragen, die uns bewegen in Richtung Zukunft, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.